alle haben immer Angst. Ja, wenn ich mal sehe, jetzt Angst vor Corona, Angst vor Ukraine, Angst. Du musst doch mal dein Leben leben. Das ist ja, beschäftigt mich das wirklich? Betrifft mich das wirklich im Moment in meinem Alltag? Klar, Corona, ja. Sozusagen muss ich jetzt wirklich meine Lebenskaufentscheidung, meine Jobentscheidung, meine Zukunftsentscheidung davon abhängig machen, was jetzt gerade in der Ukraine passiert. Oder dann vielleicht irgendwann in Taiwan oder in Amerika und so weiter. Ja, sondern die Frage ist, was bedeutet das wirklich für mich?
Herzlich willkommen beim Digital Connected Business Podcast mit Christian Kößling.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Digital Connected Business. Heute sind wir an einem wirklich sensationellen Ort, dem Weißen Haus. Ein Ort, der beeindruckt, aber noch mehr beeindruckt mich der Mann, der dahinter steckt. Jan-Henrik Büttner. Jan, per Zufall bin ich auf dich gestoßen und dachte sofort, was für ein krasser Typ ist das denn? Als ich dann meine Kollegen von dir erzählt habe und die haben bei Wikipedia nachgelesen, kam sofort das Feedback zurück. Was bitteschön ist das denn für ein krasser Typ? Was nochmal besonders die ganze Sache ausmacht, ist dein Buch 7x7 Lebensweisheiten, was ich selbstverständlich auch gehört habe. Ich habe es leider nicht gelesen, ich habe es allerdings gehört und dachte mir, hey, irgendwie ist das verrückt, das matcht total. Warum? Ich bin am 7.7.77 geboren.
Nein.
Meine Glückszahl ist 7, ja. Und du hast witzigerweise ein Praktikum bei Vodafone gemacht damals. Als zunächst vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und willkommen in der Show, Jan.
Toll, Christian, vielen Dank. Freue mich sehr, dass wir das hier machen. Nicht hier zu sein, hier bin ich sowieso, aber dass du zu mir nach Hause gekommen bist, quasi.
Jan, lass uns doch gleich am Anfang deiner beeindruckenden Reise beginnen. Du hast 1987 als Praktikant bei Vodafone in einem kleinen Büro nördlich von London gearbeitet. Ein Jahr nachdem Vodafone als Marke etabliert wurde. Erzähl uns davon.
Ja, damals hieß das noch gar nicht Vodafone. Das war irgendeine Consulting-Firma, die irgendwie mit denen zusammengearbeitet hat, die dann irgendwie in Vodafone aufgegangen ist. Aber ich hatte im Rahmen meines Studiums, oder es war ja eher so eine Art Schmalspur-Studium, sag ich mal, das heißt heute, glaube ich, Hanseatic School of Business Administration, HSBA. Früher hieß es Wirtschaftsakademie Hamburg. War eigentlich so eine Extended Version von Abitur, sage ich mal, so ein bisschen in Wirtschaft, 3 Jahre lang zu lernen. Und weil ich auch damals nicht wusste, was ich eigentlich machen wollte in meinem Leben. Bin ja 64 geboren, das heißt, ich war dann irgendwie 22, 23. Und da gab es die Möglichkeit, im Rahmen dieses Studiums ein Auslandspraktikum zu machen, für das ich mich beworben hatte. Und da wurden dann 2, 3 Leute von den 300 Leuten genommen. Und ich war einer dieser 2, 3 Leute und bin dann eben nach Luton, Milton Keynes, gegangen und habe dort 2,5 Monate verbracht.
Da wurde von mir damals in Newbury. Warst du auch mal in Newbury gewesen? Das ist ja hier so ein bisschen weiter entfernt. Na, warst du?
Nee, wie gesagt, wie gesagt, damals wusste ich noch gar nicht, wie gesagt, der Name Vodafone war damals noch gar nicht im Programm. Es war nur so, dass ich mich überhaupt begeistert hatte, dass ich in England mal 2, 3 Monate arbeiten durfte als Praktikant mit 23. Bin dann eben dieser Firma gewesen, die hatten sich dann beschäftigt mit Mobilkommunikation. Ne? Und Das war eben eine Zeit, dass unter Mobilkommunikation hat man damals verstanden, dass 2 Leute sich auf der Straße unterhalten, während sie gehen, sozusagen. Das war Mobilkommunikation, aber dass man sozusagen nicht mehr Häuser anruft oder vielleicht mal Autos, sondern tatsächlich Personen, das war damals noch völlig absurd, die Idee. Die hatten dann diese Strategie, dass eben die ersten Netze dann irgendwie auch für tragbare Telefone gemacht wurden und da war eben die Frage, kommt der Typ jetzt von Medienfirma, ich war bei Axel Springer, habe ich ja gearbeitet, kannst du dich mal beschäftigen mit Value-Added Services in Mobile Communication? Das heißt, was kann man noch mit Mobilfunk machen, außer nur zu telefonieren? Ja, so. Da habe ich dann eben so einen Report geschrieben, müsste den mal rausrufen, den habe ich, glaube ich, irgendwie hier rumliegen, aus Value-Added Services in Mobile Communication und habe ich dann mit allen möglichen damaligen Marktführern gesprochen, also Apple gab es da noch gar nicht, in dem Sinne gab es schon, aber die waren irgendwie pleite oder kurz vor der Insolvenz, haben sich mit anderen Sachen beschäftigt, die großen Marktführer waren eben Nokia, Motorola, Ericsson und so weiter und habe mit denen dann telefoniert, mit den ganzen Abteilungen und so weiter, die das da machten und habe immer gefragt, was könnt ihr euch denn noch vorstellen, sozusagen, wie man Mobilkommunikation nutzen kann, ohne nur einfach mit Sprache zu telefonieren.
Ich weiß, in einem Podcast von Philipp Westermeier, der wusste gar nicht, wie ist eigentlich Vodafone entstanden. Ja? Also der Name Vodafone kommt Voice Data Fax Over the Net und das kam, genau wie du gesagt hattest, aus diesem Konsortium. Da gab es Millicom, die hat 40% Beteiligung und Rakal Electronics.
Ich glaube, die Firma, wo ich da gearbeitet habe, war eine Tochterfirma von Rakal.
Ja, ne, Und die haben ja witzigerweise Militärfunk gemacht, für MOD Navy.
Ja.
Und so ist dann Vodafone entstanden. Und dieses Speechmark, das hat dann als dann der Wendt in Ruhestand gegangen ist, ist dann der Chris Gent, das war 1997, das Chris Gent das Vodafone Speechmark-Logo dann groß gemacht. Und dann ging es dann ab.
Ging erstmal da los, dass ich dann von meiner Ausbildung, ich kam da wieder zurück zum Springer Verlag und habe dann diese Ausbildung beendet und habe dann einen Job bekommen in der Beteiligungsabteilung, Mergers and Acquisitions, zu einer Zeit 1988 als M&A eher stand für Malen und Ausschneiden, sag ich mal so, also als für wirklich Mergers and Acquisitions, das war so mein Job. damals bei M&A und ich habe dann viel im Büro gesessen, während die wichtigen Leute dort irgendwie in Spanien Bildzeitung gegründet hat oder sowas. Und als ich dann im Büro in Hamburg saß, kam eben dieses Fax an, wo es darum ging, dass Firmen gesucht wurden, die sich mitbeteiligen an der Bewerbung für das D2 Mobilfunknetz in Deutschland. Ja. Okay. Und da habe ich sofort dann gedacht, hey, das kennst du doch, Mobile Communication, Value Services und so weiter, das machst du doch mal. Und habe das Fax nicht in den Müll geschmissen, sondern habe daraus dann quasi die Bewerbung des Axel Springer Verlages und dann ein Riesenkonsortium zusammengebastelt mit großen Firmen. Und war der Springer Verlag einer von 5 oder 6 Riesenkonsortien, die sich um diese D2 Mobilfunklizenz beworben haben, die dann letztlich ja Mannesmann bekommen hat und die dann letztlich wiederum an Vodafone gegangen hat.
Genau. NRW, ne, Mannesmann.
Ja, das war auch genau der Punkt. Also damals war es so, heute werden diese Lizenzen ja verauktioniert für Milliarden von Euro. Damals war es so, bei der ersten digitalen Mobilfunklizenz, also vorher gab es ja das C-Netz, das war das Autotelefonnetz, und dann gab es A-Netz und B-Netz. Das D-Netz war das erste digitale Netz auch zusätzlich und das war ja dann aufgeteilt auch auf den staatlichen Mobilfunkbetreiber, also Telekom D1 und dann D2. Und der Mannesmann war eben der Konsortialführer aus Nordrhein-Westfalen und Axel Springer Verlag war eben aus Hamburg. Das ist natürlich so, also angeblich wäre das sozusagen vergeben worden, weil ein Professorengremium um den damaligen Professor Kanzenbach diese 6 oder 7 Mobilfunkanträge, die jeweils ungefähr 1000 Seiten hatten. Ich habe den übrigens noch, eine Kopie habe ich noch hier, wenn du mal sehen willst. Ich habe den,
ja, auch, gerne.
Den Mobilfunkantrag, den wir damals gestellt haben, unser Konsortium hieß Mobitel. Dort ist natürlich so, dass im Endeffekt natürlich nicht irgendwie tatsächlich irgendwie Professoren da irgendwie 6 oder 7, 10.000 oder 1000-seitige Lizenzanträge dann irgendwie bewerten, benoten und der Beste gewinnen, sondern es ist eine politische Entscheidung gewesen im Endeffekt. Und
ja,
deshalb war das natürlich auch so, dass dann gewonnen hat eben Nordrhein-Westfalen, da war der Johannes Rau, war der Ministerpräsident und der hat den größten Muskel quasi gehabt, um das zu ziehen. Bei uns war es eben Peter Tamm damals, der Vorstandsvorsitzende, der natürlich auch eine große Macht hatte, wie Springer ja sowieso, und der sich auch dann regelmäßig getroffen hat, natürlich mit Bundeskanzler Kohl damals und so. Und da war es eben so lustig, als dann ein Jahr später, nachdem ich diese Bewerbung dann für uns organisiert hatte, für den Axel Springer Verlag damals, dass dann rauskam sozusagen, dass das die Lizenz zum Geld drucken wird und so weiter und so fort. Und dann gab es dann diese Regelgespräche zwischen dem Peter Tamm und dem Helmut Kohl. Und dann habe ich gesagt, was soll auf der Agenda? Ja, wir müssen diese Mobilfunklizenz kriegen. Ja, müssen wir kriegen. Und dann gesagt, wir sind dabei. Wieso? Wir sind dabei. Wieso kriege ich das denn? Und so weiter und so weiter. Ja, das, dieser Verrückte irgendwie, der 25-Jährige, Büttner irgendwie aus den Tiefen der Organisation, haben sie dann irgendwie einmal in die Kiste gegriffen und auf einmal stand ich da vor Tamm und dem Bundeskanzler Kohl und habe erstmal präsentiert, warum wie Axel Springer die Mobilfunklizenz kriegen sollte. Und das war sozusagen auch meine erste Exposure dann zum Top-Management sozusagen mit 25, wo ich dann auch dann meinen weiteren Karriereschritt quasi angeboten bekommen hatte.
Wie würdest du zu der Zeit deinen Führungsstil beschreiben? Was war das für eine... Kannst du da noch?
Ich war ja gar kein Führungskraft, ich war ja einfach nur Schütze Arsch sozusagen.
Okay.
Ja. Einfach nur irgendein Mitarbeiter in der Beteiligungsabteilung. Ich hatte ja keine Führung.
Okay.
Wie gesagt, 25 Jahre alt, irgendwie ein Jahr nach dem Studium oder nach diesem Schmalspur-Ausbildungsgeschichte und einfach nur immer, ich mache einfach irgendwie was. Ne? Also
ja, ja.
Immer irgendwas.
Das kam dann erst mit AOL dann irgendwann, ne? Wo du dann richtig.
Ja, wie gesagt, zwischen, wenn du jetzt die Brücke zu AOL schlagen willst, also. Dazwischen kam ja noch einiges, da kam, also während der Zeit bin ich dann angesprochen worden, der damalige Vorstandsvorsitzende Peter Tamm, der fand das eben ganz beeindruckend sozusagen, dass ich da irgendwie als junger Mensch da irgendwie rumgelabert habe, irgendwie vor Bundeskanzler gesagt, wie große Überzeugung gesagt, den brauchen wir in unserem Vorstandsassistentenbüro und da habe ich ein Jobangebot bekommen als Assistent des Vorstandsvorsitzenden, was damals unfassbar war mit 25, ja, der jüngste damalige Vorstandsassistent war 35 irgendwie und aber ich war ja so überzeugt davon, dass wir diese Lizenz gewinnen. Und mein damaliger Chef, der Direktor, Mobilfunkchef, gesagt, wir machen eine Mobilfunkfirma und ich habe das Angebot abgelehnt. Ich habe gesagt, also ich will natürlich gerne, wir kriegen dann die Lizenz und dann gehe ich in die Gesellschaft, dann machen wir irgendwie Mobilfunk und so weiter. Ja. Und um Gottes Willen, deine Karriere ist zu Ende, wie geht denn das und so weiter, es ist alles vorbei. Ja, und da haben wir die Lizenz nicht bekommen, wir sind dann Zweiter geworden, wie mein damaliger Chef sagte, Second Winner ist immer First Loser sozusagen. Also Mannesmann hat ja die Lizenz bekommen, wir nicht. Und da habe ich das Angebot nochmal bekommen. Und da war ich 1,5 Jahre Assistent vom Vorstandsvorsitzenden, also um das ganze Jahr 1990 im Endeffekt. Und habe dort sozusagen auch gesehen, wie das ist, wenn man in so einer Corporation irgendwie oben ist und mit den ganzen Vor- und Nachteilen, ich sag mal mehr Nachteilen aus meiner Meinung, habe mir damals jedenfalls die Entscheidung gefällt, dass ich nicht ein Top-Manager werden will im großen Konzern, sondern was Eigenes machen will. Man kam die Idee eben lieber kleiner Herr als großer Knecht sozusagen, damals ja, die Idee. Und dann kam eben, dann habe ich dann, als dann im Springer Verlag wieder ein großer Vorstandswechsel war, einer von vielen, die sie damals hatten, wo da ist dann der Günther Wille gekommen, der von Philipp Morris kam und der ist unter großem Geknirsche ist das dann abgelöst worden mit dem Peter Tamm. Und dann gab es da riesen Feindlager mit wer wo irgendwie ist und so weiter. Und im Endeffekt ist dieser Günther Wille auch sehr schnell dann gestorben, obwohl er ein junger Mann war, Mitte 40, irgendwie, weil er wahrscheinlich zu viel geraucht hat bei Philipp Morris irgendwie.
Ja, wahrscheinlich. Dann, ne?
Also in diesen ganzen Turbulenzen habe ich dann den Bereich interaktive Medien gegründet,
ja,
der ja im Grunde genommen heute beim Springer Verlag die maximal mehr Umsatz macht sozusagen. Aber damals war das, weil der Begriff neue Medien besetzt war durch Fernsehen und Hörfunk. Nur interaktive Medien, habe diesen Bereich gegründet und habe dann eben verschiedene Sachen gemacht und daraus dann eben diesen Online-Service entwickelt. Und das wiederum ist dann sozusagen zu All Europa geworden, sozusagen, um die Brücke zu schlagen von da aus, ja.
Oh, ja, krass. Mit AOL Deutschland mit inkludiert, ne? AOL Europa.
Ja, genau. AOL Europa bestand zum Anfang aus drei Ländergesellschaften, Deutschland, England, Frankreich und einer Europa Holding. Und die war eben auch in Hamburg und ich war dann operativ zuständig für das deutsche Geschäft für AOL Deutschland, ja.
Ich kann mich noch daran erinnern an die ganzen CD-ROMs. Also ich glaube, ich habe zu Hause noch irgendwo eine.
Ja, wir hatten dann auch Marketing-Experten, Direktmarketing-Experten, die dann diese ganzen Listen, ich weiß nicht, heute darf man die, glaube ich, datenschutzmäßig gar nicht mehr benutzen oder haben, wo dann wirklich geguckt, Response-Werte von 0,1% Unterschied, welche Listen funktionieren. Da wurden also die Haushalte zugespammt, also mit CD-ROMs. Weil natürlich die ganzen Daten, weil die Bitleitungen damals wie 9400, 600 Bit pro Second waren, irgendwie, da hast du ja nichts durchgekriegt. Das heißt, du musst da die ganzen Bilddaten da auf eine CD-ROM abrufen dann, ja.
Ja, aber es hat einen schon getriggert, ja. Ich weiß nicht, ich bin immer so hin und her gependelt, da CompuServe und dann bei AOL jeden Monat immer irgendwie, ne, dann Mitgliedschaft und so, ja. Das, und ein Callcenter hattet ihr auch dann.
Ja, ne? Genau, dann ging es auch los, ein richtig großes Callcenter. Das haben wir erst in Saarbrücken und dann in Dublin aufgebaut. Also ich hatte nachher 300 Mitarbeiter und davon waren zwei Drittel im Callcenter beschäftigt, ja.
Ja, und da warst du denn, und was war da denn dann dein Führungsstil? Kannst du da irgendwie, war das
ja,
so?
Ja, sehr gut, sehr gut. Also ich bin eigentlich eine ganz schlechte Führungskraft, ja, weil ich, muss man wirklich sagen, ich mache immer alles lieber selber und ich bin immer wahnsinnig ungeduldig und ich bin auch irgendwie jemand, der kein Verständnis hat, wenn jemand seine ganzen privaten Probleme irgendwie reinträgt. Also ich, vor mir hatten sie irgendwie mal alle Angst, habe es gar nicht verstanden, aber im Nachhinein habe ich es doch schon verstanden, weil ich irgendwie auch gesagt, kam jemand dann, ich habe, also zunächst ist es so, dass ich, so Personalverantwortung ist ja mit unfassbar viel Zeitaufwand verbunden. Ja. Das heißt also, wenn ich dann ankam, ich hatte damals zwei kleine Kinder und wenn ich dann irgendwie ankam ins Büro und wenn ich tatsächlich um 8:30 im Büro war, da war sofort die, ich sag mal, Couch, in Anführungszeichen Berater-Couch sozusagen besetzt. Da kamen die Leute mit ihren ganzen Themen und ich komme vielleicht mit drei Themen, die ich vielleicht bearbeiten wollte selber am Tag und gehe nach Hause mit den drei Themen, die ich nicht angefangen habe und noch fünf weiteren Themen. Ja. Und so geht es die Woche weiter und im Endeffekt arbeitet das ganze Wochenende wie ein Verrückter. Und ich bin dann dazu übergegangen, dass ich dann morgens schon um 7 im Büro war, damit ich mir was arbeiten konnte, meine eigenen Sachen, sozusagen bevor die Leute angefangen haben. Ja, und dann spät bis abends bis 11 bin ich dann im Büro gewesen. Das ist völlig irre. Und währenddessen hat man diese ganzen Leute, die irgendwie ein Problem nach dem anderen am erzählen und machen und so weiter, bei einem abladen wollen. Ein Freund von mir damals, der hatte eine ganz gute Strategie, der hat immer gesagt, okay, du kannst gerne mit jedem Problem zu mir kommen, aber wenn du mir eins abgibst, kriegst du zwei von mir wieder zurück, sozusagen. Ja,
ja.
Aber ich war auch nie so konsequent, ich war auch nie so geduldig und insofern habe ich dann auch gesagt, guck mal, die Woche hat irgendwie 36 Stunden und so weiter, kannst du nicht deine irgendwie privaten Dinge in die 100 Stunden packen, die du privat bist, warum musst du das jetzt irgendwie in diesen Geschichten? So, ist mein Führungsstil letztlich so gewesen, wie man heutzutage oder wie auch ein Movie-Set läuft, also es gibt ja den Regisseur, den Top-Regisseur und der hat eigentlich nur einen Menschen, mit dem er kommuniziert, das ist der First Assistant Director, First AD und das ist quasi der Chef von den ganzen, also bis zu 500 Leuten, die am Set arbeiten, ja, sozusagen, wie auf dem Schiff sozusagen, der Kapitän, der gibt seinem Steuermann dann das Kommando und der hat die ganzen Leute unter sich und ich hatte eigentlich immer einen COO, einen Chief Operating Officer, an den alle berichtet haben und ich habe eigentlich nur, ich war im Endeffekt nur Visionär, Außenminister sozusagen und intern sozusagen Strategievorgabe und habe nur mit einem Menschen gesprochen, weil ich mit den ganzen Mitarbeitern, das war mir alles zu viel Stress mit meinen, wo ich meine eigenen Sachen noch erledigen wollte und dazu kann, also insofern, mein Führungsstil war so eher nicht vorhanden. vorhanden, sagen wir so.
Okay, ja, verstehe. Interessant wäre jetzt so die Gen Z, ja, wenn man liest ja viel und hört viel, die ticken ja so ein bisschen, ja, ich will eigentlich eher so hier so 4 Tage Woche und so, das würde dich, glaube ich, total triggern.
Das würde mich als wahnsinnig machen, wahnsinnig machen. Also ich habe es auch festgestellt, als ich dann wieder nach Deutschland gekommen, ich habe zwischendurch auch in Amerika 15 Jahre gelebt und dann kam ich dann an irgendwie vor jetzt auch schon wieder fast 12, 15 Jahren wieder nach Deutschland. Dann habe ich auch irgendwelche Startups gegründet und dann ging es gleich, ist also jemand im Burnout gewesen mit Mitte 20 oder Ende 20, sag ich, bist du völlig irre. Ja, und diese ganzen Work-Life-Balance, ich habe eher eine Work-Work-Balance, sag ich mal in dem Sinne, weil für mich ist es auch so, wenn ich die Arbeit nicht mag, die ich mache, ich habe nur das eine Leben, dann ändere ich das. Ja?
Ja.
Mach das, was dir Spaß macht, ja, do what you like what you do. Und in dem Sinne sage ich also, wenn ich jetzt hier immer sage, der ist jetzt immer im Urlaub und er ist nicht erreichbar und so weiter, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Mitarbeiter habe hier, einige mit denen ich auch eng zusammenarbeite, wenn ich dann gefragt werde, ja, ist es okay, wenn ich dann und dann nicht da bin, dann sage ich ja, du, ich zahle ja nicht Arsch auf Sessel, sondern ich zahle Kopf bei der Sache, ja, und insofern ist mir doch egal, ob du irgendwie in Dubai am Strand irgendwie für meine Tabellen arbeitest oder irgendwie zu Hause auf dem Sofa oder im Bürosessel, ja, also ja. Wenn es nicht Termine geht, ist es mir völlig egal, Hauptsache die Sachen werden erledigt, ja.
Ja, ja. Ja, und guck mal, du hast ja deine Erfahrung daraus, ja. Du hast ja da waren die paar Schritte dazwischen, aber es hat dich ja mit AOL auch dann letztendlich zum Tech-Millionär gemacht, wenn man das
ja,
so richtig.
Auf ja? jeden Fall, schon, auf jeden Fall.
Ja. Ist schon krass. Und ich glaube, wenn man das mal vergleicht so mit bisher, sogar so ein Robert Geist, der hat ja nicht so viel Kohle damals hier mit Uncle Sam, ja. Das ist ja mit, ne, das war ja schon interessant. Ich habe da in dem Buch, wo ich das dann gehört habe, oder auch in dem Podcast, ja, wo dann letztendlich dann ein Anwalt in Amerika, mit dem du gesagt hast, hier komm, ein Freund von dir, ja, den du das mal anvertraut hast und nach ein paar Jährchen hat es gedauert, ja, 2, 3, ne? Oder? Wie viel?
Ja, schon 3, 4 Jahre.
3, 4, ja.
Wobei, wie gesagt, ich denke ja gar nicht so. Also auch wie mit dem Personal, ich denke auch wieder hier anders. Wenn ich sage, Geld ist für mich eingefrorenes Zukunftspotenzial. Das heißt, die Frage, was mache ich damit? Also wenn immer die Frage ist, ja, der hat so und so viel, wie viel hat der, das interessiert mich, weiß ich auch gar nicht. Mich interessiert da immer die Frage, was macht er mit dem Geld, ja? Und je mehr Geld man hat, meiner Meinung nach, umso größer ist die Verantwortung, was damit zu machen. Weil wenn ich sage, Geld ist eingefrorenes Zukunftspotenzial, das heißt, wenn ich keine Zukunft mehr habe, brauche ich auch kein Geld mehr, ja? Das heißt, wenn ich einfach nur Geld verwalte und horte, dann meiner Meinung nach muss das auch steuerlich hart bestraft werden, meiner Meinung nach Geld zu horten, weil das der Wirtschaft irgendwie schadet. Man sollte möglichst das meiste Geld, was man hat, einsetzen, wirtschaftlich investieren, neue Sachen machen und so weiter, ins Risiko gehen und so weiter. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste und das machen die wenigsten anscheinend, leider. Ja, und deshalb ist die Diskussion immer nur, wie viel hat der und so weiter. Also, nein, das interessiert doch keinen. Was macht er damit? Ja, je mehr er hat, umso mehr müsste er machen. Macht er aber dann gar nicht, sitzt irgendwie auf seinem Haufen Geld und ist vielleicht nachher der reichste Mensch auf dem Friedhof, aber was hat er davon? Ja,
ja, ja. Ist ja, du hast ja auch mal so einen Spruch gemacht, das sind ja auch irgendwie nur ein paar Nullen auf dem Konto. Ja,
genau, also je mehr Nullen auf dem Konto, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich auch nur mit Nullen umgibt, sag ich mal. Ne?
Ja, guter Spruch, ja. Und hier mittlerweile, da aus ein paar Millionen hast du ja noch hier Waisenhaus.
Ja. Genau, das ist ja für mich das, wo ich sage, das habe ich draus gemacht. Also, anstatt dass ich jetzt durch die Welt ziehe und versuche, überall das Steuern zu sparen und so weiter, überall rumzahle, habe ich gesagt, okay, ich habe hier volles Risiko gegeben, ich zahle trotzdem ganz wenig Steuern, weil ich eben wahnsinnige Zinsbelastungen und Abschreibungen und ich weiß nicht, was alles habe, weil das eben alles arbeitendes Geld ist. Das sieht man ja hier. Ne? So ein bisschen wie bei Sex in the City, wo sie gesagt hat, irgendwie, I'd like to have my money where I can see it in my wardrobe. Ja, ich freue mich immer, wenn ich hier reinfahre ins Gelände. Ich weiß genau, wo mein Geld ist. Ich habe zwar keine Nullen auf dem Konto, die sich irgendwie dann irgendwie vermultiplizieren, aber ich habe das alles hier investiert und wir können das alles so schön nutzen wie heute. Ich freue mich besonders, dass du jetzt hergekommen bist und dass wir den Podcast in meinem Studio machen.
Das ist Hammer. Ist sensationell, ja. Und du hast ja damals, war das doch so, dass du hier mit deinen Eltern, warst du hier Urlaub gemacht und von Erdbeerkuchen hattest du mal erzählt, ja?
Ja, also wie das entstanden ist, ist einfach so, dass ich so vor 20 Jahren so ein bisschen Midlife-Crisis hatte, so 40 geworden, bin jetzt gerade 60 geworden und gedacht, okay, ja, jetzt hast du so viel Geld und so weiter, eben, was machst du damit und so. Und wenn du jetzt irgendwie 80 oder 90 wirst, wirst du sagen, gut, kannst du ausgependelt haben, aber ich habe ja noch wie zig Jahre vor mir, was mache ich denn damit eigentlich? Und ich war so ein bisschen auch ausgebrannt aus den Technologien und Computer und irgendwie Zahlen und wie gesagt, wenn ich am Ende weiß ich ja gar nicht, was ich gemacht habe. Ich hab gefreut, dass ich einen Rasen gemäht habe, weil ich gesehen habe, was ich geschafft habe. Ja, da war irgendwie dann das Feld war dann irgendwie schön sauber gemäht und so weiter. Und wenn ich am Computer arbeite, dann mache ich den Computer zu und sieht morgens genauso aus morgens wie abends und so weiter. Und deshalb war ich ein bisschen empfänglich dafür, als ich dann hier meine Eltern öfter besucht hatte, die ja in der Gegend waren. Und auch als ich kleine Kinder hatte und so, waren wir dann immer hier im Erdbeercafé. Das war aber auf Plastikstühlen, haben die da Erdbeerkuchen verkauft. Haben die Kinder mit den Großeltern sich getroffen und ich war eben auch dabei. Und dass man bei denen nicht aufs Sofa sitzen muss. Und so waren wir quasi ein, zweimal im Jahr bei den Großeltern quasi hier im Garten Erdbeerkuchen essen. Und irgendwann sagte meine Mutter zu mir, ja, müsst ihr nächstes Mal nochmal wieder zu uns kommen. Und wer weiß, das wird anscheinend verkauft, muss noch Erdbeerkuchen essen gehen. Ich esse gar keinen Kuchen. Ich mag gerne Eis, aber aber jedenfalls wurde mir mal so angedichtet, dass ich Erdbeerkuchen mag. Es ist einfach nur, weil sie das hier gab, so ein Erdbeerkaffee. Und,
ja.
dann kam ich eben hier ins Gespräch und auf einmal war das Ding hier zu verkaufen. Ich habe gedacht, ja, warum nicht? Also fand ich irgendwie ganz cool, sozusagen mal sich um ein Gelände zu kümmern mit 3 Kilometer eigenem Strand, historischen Gebäuden, tollen Blickachsen, was irgendwie 400 Jahre schon existiert. War natürlich ein Schrotthaufen, aber im Endeffekt habe ich dann, natürlich kam mein Perfektionismus durch, habe ich hier insgesamt 150 Millionen Euro investiert, um das jetzt draus zu machen, was wir nach 20 Jahren jetzt hier sehen.
Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube da einfach nicht dran, aber da stand irgendwo mal, hier würdest du dieses Projekt jemals verkaufen? Oder ist das, weil das ist ja so ein Traum von dir. Das ist
ja.
Aber,
ja. Also es ist ja jetzt gerade zum Verkauf. Also ja, es ist jetzt gerade gerade zum Verkauf, weil ich habe auch, wie gesagt, so ein 60. Geburtstag, der macht auch was mit einem. Ja, ist ja okay, das macht das jetzt. Ich habe meine ganzen 40er hier verbracht, meine ganzen 50er hier verbracht und ich habe eigentlich nicht vor, meine 60er und 70er jetzt auch mit diesem Projekt zu verbringen. Da habe ich gerade erzählt, wir sind groß in Südafrika. Jetzt haben wir eine große Naturfarm, also mit Tieren und mit Pflanzen und so weiter. Also gar nicht kommerziell, einfach nur sozusagen zur Natur. Genießen, wir machen da Paragliden, wir haben da unsere Freunde und wir sind wahnsinnig gerne da. Und ich bin eigentlich, ehrlich gesagt, insgesamt, wenn ich das ganze Jahr zusammenrechne, vielleicht maximal 4 bis 6 Wochen hier vor Ort. Und dafür ist es einfach eine zu große Allokation von Sachen, also von Verantwortung, von Menschen und so weiter. Und ich es hat sich auch irgendwie so entwickelt, dass ich hier immer das alleine mache. Also ich habe nie was alleine gemacht. Ich habe immer mein Venture Capital oder mein AOL habe ich immer mit irgendeinem Businesspartner gemacht. Und hier bin ich jetzt so ganz alleine. Und ich habe sozusagen, also wenn jetzt jemand das hört und sagt, ich habe da Bock drauf irgendwie, also wenn ich einen Partner finden würde, der es mit mir zusammen machen würde, der auch ein bisschen mehr von dem, auch mit dem man zusammen Sachen entwickelt, wir haben tolle Sachen vor, Golfgeschichten und Tennis und so weiter, verschiedene Sachen, würde ich gerne sozusagen entweder einen Partner finden oder eben jemanden, der das Ganze kauft oder der die Mehrheit kauft oder die Minderheit kauft, also jedenfalls irgendwas, sozusagen, dass das nicht immer sozusagen nur alles an mir hängt, weil meine Kinder sind ja auch schon um die 30, die haben andere Sachen, mit denen sie sich beschäftigen wollen. Mein Sohn ist Techno-DJ in Berlin, also der möchte nicht an der Ostsee sitzen und ein Hotel führen. Ja. Und insofern habe ich hier sozusagen keine Nachfolgegeschichte und ich möchte mich auch, also meine Frau Holly, die ist ja auch noch sehr, sehr jung, also wir haben ja ein ganz tolles Leben, auch internationales Leben, jetzt auch mit dem Schachprojekt und so weiter, und würde ich gerne entweder das ganze Weißenhaus ganz abgeben oder teilweise, ich bin für alle Sachen offen, Hauptsache irgendjemand steigt hier mit ein, damit das nicht bis zu meinem Tod irgendwie nur an mir alleine hängt.
Ja, krass. Da müssen wir uns nach dem Podcast nochmal unterhalten. Mir fehlen zwar ein paar Millionen, aber hier, hör mal, ne? Ich komme aus der Hotellerie.
Ja, ja. Genau, leider ist es eben das Entscheidende, dass eben hier einiges Fremdkapital noch drauf ist und so weiter. Und das ist ja das, was auch am meisten nervt, weil die Banken ja immer runtergetilgt werden wollen auf null. Also das habe ich auch über die Zeit gelernt, dass also anscheinend hier, tilgungsfreie Immobiliendarlehen von Banken nicht gegeben werden, aus welchen auch immer. Und ich habe also keine Lust, jetzt bis zu meinem Lebensende hier alles runterzutilgen. Das heißt, ich würde idealerweise, weil ich selber ja auch, also 2/3 ist ja mein Eigenkapital, ja nur 1/3 ist Fremdkapital. Ich würde dieses 1/3 gerne auch in Eigenkapital umwandeln. Das macht ja einen riesen Profit. Man hat 3 Millionen Profit hier, ist wunderbar. Reicht ja für alle, ist herrlich. Und nur ich habe keine Lust, diese Fremdkapitalbelastung und Tilgung und so weiter noch immer weiterzuführen. Das nervt einfach über die Zeit. Und deshalb würde ich gerne einen Eigenkapitalpartner finden, der natürlich entsprechend die Millionen haben muss und der meine Werte teilt in dem Sinne. Der auch Lust hat, das mitzumachen, der auch das gestalten kann. Ich kann auch die Gestaltung ganz abgeben. Ich hänge da jetzt gar nicht dran. Ich habe das zu einem gewissen Punkt entwickelt. Wenn jemand da ist, ich habe da ganz andere Ideen, bin für alles offen.
Ja, cool. Ja, und du bist jetzt vor kurzem erst 60 geworden?
Genau, im September.
Ah, dann auch nachträglich alles Gute. Danke, oder? Ja, danke. Wenn du das nicht immer erzählen würdest, dass du 60, ich würde sagen, du bist 5 Jahre älter als ich, ja? Das ist ja jetzt nicht so, wo man... Ja, ich bin jetzt 47. Ne?
Ja.
Das ist ja schon...
Ja, ich
hab, also
ich
du siehst grade, nicht aus wie 60, wollte ich damit sagen.
Ich habe gerade mein Physical gemacht, also so eine gesamten 1,5 Tage im Krankenhaus. Krankenhaus ist immer noch Krankenhaus, im Gesundheitshaus, muss man eigentlich sagen.
Ja.
Sozusagen jedenfalls habe ich mit dem Professor da alles durchgecheckt, was man so zum 60. kerngesund, nichts, gar nichts, bin so. Und er hat mir ein physisches Alter von Mitte 40 gegeben.
Ach.
Ist doch nicht schlecht, oder?
Ja, Wahnsinn.
Ja, genau. Positiver Stress.
Du, wollen wir nochmal mit dem im Bereich Leadership. Also ich habe zwar gelernt hier, dass du dann, ne, dass das nicht so dein Thema ist, dass du von als Führungskraft jetzt, vielleicht sehen das ja auch andere anders, aber ich habe einen Punkt, den hatte ich mir notiert. Und zwar hattest du mal in einem Podcast gesagt, dass der einzige Chef, den du respektiert hast, war Jürgen Langer.
Genau.
Weil er dich an der langen Leine gelassen hat?
Genau, das war der Typ, der eigentlich in Spanien war und wo ich dann eben dieses Fax bekommen hatte.
Ja.
Und wo ich dann irgendwie immer ihn angerufen hatte und gesagt hat, okay, ich will das machen. Und er hat immer gesagt, ja, mach mal. Hauptsache, es kostet Sprenger kein Geld, ne, sozusagen. Aha. Und so weiter, mach mal irgendwie. Und ich bin immer irgendwie, ich bin auch ganz komischer Typ irgendwie in meiner Art und Weise. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, aber ich bin so auch resistent gegenüber, wenn jemand meint, mir sagen zu müssen, was ich tun soll, dann ist meine Reaktion als erstes, Moment, was soll man sagen? Also wenn der Chef kommt und sagt, also jetzt machen Sie dies und das und jenes, dann muss ich erstmal überlegen, ob das Sinn macht. Also, keine Ahnung. Das heißt, ich bin eher sozusagen so ein Löwe, den man am Schwanz zurückziehen muss, als ein Hund, den man zum Jagen tragen muss, ja, und in dem Sinne war das eine perfekte Mischung, weil ich immer gesagt habe, dies und das und jenes, also ja, mach mal und so weiter. Und im Endeffekt, so ist das dann entstanden, dass diese völlig verrückte Geschichte mit dem Mobilfunk irgendwie beim Springer Verlag entstanden ist, wo auf einmal sowas, und der wusste davon gar nicht viel, der hat mir natürlich viel geholfen, aber er war sehr beschäftigt mit dem Projekt Claro, hieß das damals, das war die Bildzeitung in Spanien, ist letztlich gefloppt, aber das war sein großes Projekt damals, ja.
Also und so als Typ, als Freigeist, weißt du, so bin ich auch so ein bisschen unterwegs, gerade im Vertrieb, da brauchst du, das ist ja interessant, wenn man das beobachtet, dieses Mikromanagement, was ja viele denken, ah, das ist so das Nonplusultra, aber das kannst du ja auch nicht leiden. Du musst halt schon, du bist ja auch ein Freigeist, wenn
genau,
man dich da
irgendwie. Genau. Man muss mal, wenn ich was mache, muss ich das aus mir heraus, diese Ideen entwickeln und haben und so weiter, muss man mich machen lassen.
Ja. Ja. Und dann lieferst du auch 200%. Ja,
ganz, ne? Genau, ist, ganz genau, ganz genau. Du kommst ganz, witzigerweise, mein bester Freund hatte mir ein T-Shirt geschenkt zu meinem 60. Da stand hier nur drauf, es eskaliert eh.
Ja? Ja.
Egal, was ich mache, wird immer groß, ja, wenn ich mich dann rein verbeiße, ja.
Jetzt, wie erkennst du das, ob jemand Potenzial hat, ein guter Leader zu sein? Ich weiß da, du hast ja immer da
Ich kann das gar nicht. Ich bin super schlecht im Personalmanagement. Ich bin auch super schlecht im Personal auswählen. Da habe ich dann immer jemanden gehabt. Also, mein Problem ist immer, ich schließe immer von mir auf andere. Ja? Ich sage immer, okay, wenn der Typ sagt, er kann das, er hat das schon gemacht, dann stelle ich es nicht in Frage, weil ich würde niemals rumlügen, was ich irgendwie gemacht hätte und so weiter. Aber so viele Menschen, die einfach fake unterwegs sind, die einfach erzählen, das und das hätten sie gemacht, das und das können sie und so weiter. Da muss man als guter Mensch, der jemanden einstellt, der gut in seinem Job ist, muss dann eigentlich alle die ehemaligen Leute anrufen, querchecken nochmal, ja, war der wirklich so, weil es ist mir viel zu aufwendig, viel zu mühsam. Wenn einer erzählt mir, ja, ich habe da irgendwie das und das gemacht und so weiter und dafür verantwortlich und das sind meine Erfolge und so weiter, dann gehe ich davon aus, dass das stimmt, ja. Und meistens stimmt es dann gar nicht, ja. Und deshalb habe ich sehr oft auch schlechte Menschen, also nicht schlechte Menschen, sondern unperformende Menschen eingestellt, die mich dann viel Arbeit und Nerven gekostet haben. Und ich habe das ganze Thema Personalmanagement einstellen immer an andere Leute gegeben, weil ich kann es einfach nicht beurteilen, weil ich bin immer so gutgläubig. Ne? Erzählt mir jemand so, wunderbar, ist alles ganz toll. Im Endeffekt bin ich damit, also nicht auf der Nase gelandet, aber ich habe einfach dann viel Zeit gebraucht und Runden, bis ich dann nach 2, 3 Versuchen den richtigen Menschen für den Job gefunden habe, dass man sich auch hätte abkürzen können.
Ja, ja. Und was hast du in deinem Leben über den Umgang mit Niederlagen gelernt?
Ich finde, also Niederlagen sind super, super wichtig, sagt man ja auch immer so, aber es ist eben so, wenn man nur Erfolge hat oder nur irgendwie, wenn alles sozusagen nur gelingt, dann hat man ja keine Demut gelernt. Und ich finde, Demut ist extrem wichtig. Ja, man muss wissen, dass man nicht irgendwie, dass wahnsinnig viel Glück dabei ist, was man macht. Ja, und dass man eben auch hart arbeiten muss für sein Glück. Ja, und das im Endeffekt, es gibt diesen Spruch oder diese Geschichte von damals, ich glaube, das war Getty, der Ölmilliardär, der von Studenten gefragt wurde, okay, what's your Secret of Success, ja, was kannst du uns raten? Man sagt, das ist very simple, it's 3 things. Get up early, work hard and find oil.
Right? Ja.
So, das heißt aber, da ist ja auch dahinter, das heißt, du musst natürlich Glück haben, also Öl finden, ja, oder Gold oder was auch immer, oder was auch immer das Ding, was gerade ist, oder deine Business-Konzept, was funktioniert. Aber es geht eben nicht, ohne früh aufzustehen und hart zu arbeiten. Ja? Das heißt also, du kannst im Bett liegen bleiben und irgendwie Serien gucken, da wirst du niemals erfolgreich sein. Ja. Aber andererseits, wenn du nur aufstehst und früh aufstehst und hart arbeitest, heißt aber auch nicht, dass du Gold findest. Das heißt, du musst auf das Glück sozusagen nicht hoffen. Hoffen ist der Feind des Kaufmanns, aber sozusagen, du musst dir das Glück erarbeiten. Du musst so viel machen, dass du irgendwann auch an Gelegenheiten kommst, die du dann auch erkennst und diese dann ergreifst.
Ja, und wie würdest du deine Mindset beschreiben? Ist das so eine Growth Mindset, die du da, du bist ja schon so als Typ unterwegs. Ja?
Mein Mindset ist irgendwie immer positiv, immer irgendwie, ich gehe mal davon aus, dass alles klappt und dass alles irgendwie funktioniert und also ich bin total unbewusst. Und ich habe immer die Analogie mit der Comicfigur, sage ich immer. Ja, also da gibt es Bugs Bunny oder wie sie damals hießen, also diese Comicfiguren, die laufen über eine Klippe und die fallen erst dann runter, wenn sie runtergucken. Ne? Die laufen da quasi noch weiter in der Luft und dann gucken sie runter, dann fallen sie runter. So ist bei mir. Ich sage immer, okay, einfach nur weiterlaufen, nicht runtergucken, dann passiert schon nichts. Ne?
Ja. Du sag mal, um uns noch mal ein bisschen aufzuwärmen, würde ich jetzt gerne mal so eine Quickfire-Round starten. Das heißt, ich stelle dir ein paar kurze Fragen und du antwortest aus dem Bauch heraus.
Fire away.
Genau, richtig. Ready?
Ready.
Was ist dein Lieblingsbuch?
Ja, ich muss sagen, Homo Deus von Harari.
Okay. Und wenn du einen Tag lang wieder Praktikant sein könntest, in welcher Branche und warum?
Oh, das ist schwierig. Ich glaube, ich würde nochmal wieder die Venture Capital Branche nehmen.
Ja. Okay.
Weil sie einfach am flexibelsten ist, weil man da möglichst am meisten machen kann. Ne?
Motto oder Spruch, der dich immer begleitet?
Just look forward, never look down, so ungefähr. In dem Sinne, ja.
Lieber ein Jahr ohne Internet oder ein Jahr ohne Luxus?
Ein Jahr ohne Internet, auf jeden Fall, ja. Also, es ist ja...
Wieder, wenn du sagst, du hast jetzt Internet, ja. Welche App oder Technologien könntest du aus deinem Alltag nicht mehr wegdenken?
WhatsApp.
WhatsApp? Nicht ja. So, ich hätte jetzt gedacht, so ChatGPT oder sowas, so AI ist noch nicht so.
Ja, benutze ich schon ab und zu gerne, aber ich sag mal, ich bin ja ein kommunikativer Typ und insofern, ich glaube, die Kommunikation über WhatsApp ist einfach der Hammer insgesamt. Ja.
Und letzter, was würdest du deinen jüngeren Ich in 3 Worten auf den Weg geben?
Mach dein Ding.
Ja, sehr gut. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen in die Zukunft mit eintauchen. Das ist halt auch mal ein sehr spannender Bereich. Wenn wir über die Zukunft sprechen, was sind die Trends, die du für die nächsten Jahrzehnte siehst?
Ja, also auf jeden Fall, was wir gerade sagten, AI ist natürlich der Hammer. Also ist wirklich der Hammer. Ich bin ja auch mit ChatGPT, ich spreche ja mit dem wie mit Menschen. Ich finde auch interessant, man ist ja, ich weiß nicht, wie es dir geht oder anderen Leuten, man ist irgendwie höflicher mit dieser. Wahrscheinlich hat man irgendwie schon unterbewusst die Sorge, dass die das Ding mal irgendwann übernehmen werden, alles hier. Ne?
Ja.
Dass du dann bewertet wirst, wie du mit dieser neuen Intelligenz umgegangen bist.
Ob du freundlich warst oder nicht.
Genau, genau. Also ich glaube, das ist unterbewusst. Also man ist irgendwie so, ich behandle das wie so ein Mensch, mit dem man redet. Das ist irre, was die leisten. Also wie gesagt, die schlafen ja nicht, die sind immer ready. Du schreibst, du willst, los geht's und weiter. Warum man denen guten Morgen mischt, weiß ich auch nicht, weil es ja auch wurscht. Aber im Endeffekt fange ich, wenn die in den ChatGPT sage, guten Morgen.
Hier, sag mal, was ist denn das nächste große Projekt, welches du umsetzen möchtest?
Ich bin ja dabei, Schach. Also wir machen Schach machen wir zur Formel, die funktionieren wir um als Formel 1. Ist ja schon dabei. Wir haben $12 Millionen eingenommen. Wir machen eine Grand Slam Tour weltweit mit den 25 besten Schachspielern der Welt. Magnus Carlsen an der Spitze. Mit Locations jetzt Singapur, Paris, New York, Südafrika, aber eben auch Weißenhaus.
Ja, das ist schon spannend, ja, wie da jetzt Schach wieder groß wird. Da muss ich wieder an AOL denken, hier an Boris Becker. Ist ja nicht auch irgendwie so wieder Schach, so ein schachbegeisterter Typ, ne? Der ist jetzt irgendwie eingeladen worden, hatte ich irgendwo mal gelesen, glaube ich, im Spiegel oder so. Das ist, aber der kommt hier nicht hier zum Schachspielen, oder?
Nein. Also wie gesagt, wir arbeiten ja nicht mit Leuten, die gerne Schach spielen, sondern wir arbeiten mit den besten Schachspielern der Welt.
Den Profis.
Mit Spitzenprofis, den absoluten besten Leuten. Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, die besten Schachspieler der Welt. Kämpfen bei uns um die Krone im Freestyle-Chess.
Ich weiß, du hattest irgendwo auch mal im Podcast gesagt, dass du damals ja auch risikobereit warst, ja, wo du mit den jungen Kids dann nach Amerika ausgewandert bist. Wie würdest du denn jetzt, wenn, ich glaube, in der heutigen Zeit, aber was würdest du den Menschen gerne so mitgeben, dass man auch mal sagt, hier, anders gesagt, du wärst Abteilungsleiter bei Vodafone. Was würdest du dort machen? Würdest du sagen, hey, ich mache das weiterhin? Oder ist das schon sowas, wie du immer wieder recyceln, immer wieder neu?
Also ich sage mal, immer wieder neu, auf jeden Fall was Neues. Vor allen Dingen, wenn man neue Ideen hat, wenn man das Gefühl hat, es drängt einen irgendwas raus aus dem, was man ist oder rein zu irgendwas Neuem und so weiter, dem so auf jeden Fall sich hingeben, weil man hat nur das eine Leben. Ja? Und im Endeffekt, auch ich habe ja auch gesehen, eine unterschiedliche Kultur zu leben, in Amerika gelebt zu haben für 15 Jahre oder in Deutschland, das zu vergleichen. Also ich sage mal so, das ist so, die Amerikaner sind immer die Why Not Us, ja, und die Deutschen sind die Yes Butters, ja, also ja. In Amerika ist immer Why Not, ja, also du bist der Typ mit dem rosafarbenen Hut, ja, wie funktioniert denn das für dich, ja, also würde mich interessieren, was ist denn das, also wenn man mit einem rosa Hut rumläuft, das fragen die, ja, und der Deutsche sagt, okay, der hat einen Knall, der ist nicht ganz dicht, ja, also, ich sag mal so als Extrembeispiel, ne, und diese Neid- und Misskunstgesellschaft, das ist sowas schon, und diese Angst, alle haben immer Angst, ja, wenn ich mal sehe, jetzt gibt es ja Angst vor Corona, Angst vor Ukraine, Angst, kann aber du musst doch mal dein Leben leben. Beschäftigt mich das wirklich? Betrifft mich das wirklich im Moment in meinem Alltag? Klar, Corona ja, aber sozusagen muss ich jetzt wirklich meine Lebenskaufentscheidung, meine Jobentscheidung, meine Zukunftsentscheidung davon abhängig machen, was jetzt gerade in der Ukraine passiert oder dann vielleicht irgendwann in Taiwan oder in Amerika und so weiter. Ja, sondern die Frage ist, was bedeutet das wirklich für mich, ja, wenn ich sozusagen immer nur angstgetrieben lebe? Ähnlich wie mit den Leuten, die sozusagen so viel Geld erben sozusagen und dann irgendwie immer heißt es ja, das darf nicht weniger werden. Um Gottes Willen, das darf nicht weniger werden. Mein Gott, ja, ist doch nicht schlimm. Ja, wie gesagt, ich komme von nichts. Deshalb habe ich auch keine Angst. Ich habe gar nichts geerbt. Ich habe nichts bekommen. Ich habe mir alles selber aufgebaut. Insofern habe ich auch keine Angst, es im Endeffekt zu verlieren. Natürlich würde man alles dagegen setzen, um es zu verlieren. Aber ich sage mal, selbst wenn, ich weiß genau, ich war genauso glücklich einfach mit meinem schrottigen VW Käfer irgendwie, als jetzt mit dem Aston Martin rumzufahren. Ja?
Ich habe mir so Notizen gemacht hier für deinen 7x7 Lebensweisheiten. Du hast ja auch gesagt, man soll dann in dem Augenblick leben. Ne? Ja, also nicht, genau, dass man immer wieder zurückblickt oder in die Zukunft, sondern jetzt das Beste aus deinem Leben zu machen, wie so ein Busfahrer, ne? Das sag ich, ob ich jetzt rechts oder links hinfahre, entscheidest du
natürlich
selber.
Natürlich guckt man immer zurück und man guckt auch nach vorne, ist auch ganz wichtig. Man vergleicht sich auch mit anderen Leuten, das ist auch ganz wichtig, aber da zum Beispiel auch von der Kultur her, jeder vergleicht sich. In Amerika ist es eben so, dass wenn man sich vergleicht, versucht man so, wenn jemand vielleicht Sozialstatus oder vermögensmäßig oder irgendwo über einem steht, versucht man sich in Amerika an dem raufzuziehen. Ja? Und in Deutschland versucht man, den runterzuziehen. Das ist der Unterschied. Ja? Der Unterschied ist einfach sozusagen die positiv gerichtete Sache in Amerika. In Europa oder Deutschland ist es meistens eben negativ bezogen. Und insofern würde ich eben sagen, also natürlich soll man im Augenblick leben, so möglich wie möglich, aber eben auch mit dem Bewusstsein sozusagen, dass wenn man zurückgucken kann, dass man stolz ist auf das, was man gemacht hat, dass man irgendwie auch mit guten Gefühlen zurückblickt und nicht irgendwie bereut und dass man auch mit positiven Gedanken in die Zukunft geht und sagt, okay, was kann mir schon Schlimmes passieren?
Und welche Botschaft möchtest du jungen Menschen, die sich weiterentwickeln möchten oder jungen Startups? Welche Botschaft kannst du dem mitgeben?
Ja, guck, was dich antreibt, guck, was dir Spaß macht und entwickle, geh genau dahin, was dir Spaß macht. Nicht, was gerade in ist oder was vielleicht am meisten Geld bringt oder was am meisten Ansehen oder Karriere bringt, weil das ändert sich andauernd. Ja. Mach, was du dir Spaß macht. Dann wird das auch für dich erfolgreich sein. Ob das auf einem kleinen oder großen Level ist, ist eine ganz andere Frage, aber im Endeffekt ist auch egal. Hauptsache, man hat mit dem Erfolg für sich, was man macht.
Jan, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass ich hier sein durfte als dein Gast. Und für die Hörer draußen, schaut euch Weißenhaus an. Ja, ich bin so begeistert von diesem Ort hier. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, bucht hier wirklich. Das ist einfach sensationell. Es ist so eine tolle Anlage. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, auch wenn ihr Fragen habt. Ja, sendet gerne eine E-Mail an podcast@digitalconnectedbusiness.de. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Jan.
Ja, vielen, vielen Dank, Christian, dass du hergekommen bist und für die interessanten Fragen und dass ich das alles erzählen durfte, was mir auf dem Herzen liegt.